Der Berg-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Berg-Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In die Berge gehen ist gesund, irgendwie ist uns das allen klar und doch fällt es uns schwer zu sagen, warum das so ist. Ist es einfach nur die Bewegung an der frischen Luft? Dann müsste der Spaziergang im Stadtpark ja genauso wirksam sein. Irgendwie muss also noch mehr dahinter stecken. Einer, der sich viel mit den positiven Wirkungen des In-die-Berge-Gehens befasst, ist Toni Abbatista. Julie Schäfer vom Podcast Lass Quatschen spricht mit ihm über Gesundheit und Achtsamkeit und was das eigentlich mit dem In-die-Berge-Gehen zu tun hat. Die Podcast-Folge ist übrigens Teil der Kampagne Spüre dich selbst. Gemeinsam mit seinem Partner Bergader widmet sich der DAV den Themen Gesundheit und gesundheitsorientierter Bergsport. Wenn es euch interessiert, schaut doch mal vorbei auf der Homepage des DAV. Jetzt aber erst einmal viel Spaß beim Zuhören.
Grüß dich, Toni. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist und auf unser Gespräch. Nach dem Motto und der Kampagne vom DAV Spüre dich selbst, achtsames Wandern. Und bevor wir einsteigen, magst du dich mal selbst vorstellen, bitte, wer du bist, was du machst?
Hallo Julia, ja, freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ich bin der Toni Abbatista. Ich bin freiberuflich als Gesundheitscoach tätig und habe meine Praxis in München. Bin aber auch, wie man sich denken kann, sehr viel in den Bergen unterwegs mit meinen Klienten und freue mich über eine sehr schöne Arbeit, die ich tagtäglich durchführen darf.
Sehr schön. Du bist Bergcoach sozusagen und Coach ist ja an sich kein geschützter Begriff. Wie wird man denn Bergcoach?
Vielleicht fangen wir einen Schritt vorher an. Wie wird man denn eigentlich Coach? Es ist richtig, es ist leider schade, dass dieser Begriff nicht geschützt ist. Und dementsprechend werden natürlich viele Ausbildungen oder Qualifikationen angeboten. Es gibt mit Sicherheit sehr, sehr viele Coaches, die sehr gut sind und in ihrem Bereich auch sehr gut arbeiten. Gibt aber auch leider wie überall auch schwarze Schafe. Und insofern muss man sich da gut informieren und auch entscheiden, welche Ausbildung man machen möchte zum Thema Coaching. Ich selbst persönlich habe mich für einen Studiengang entschieden. Eigentlich der erste Studiengang, der in Deutschland angeboten wird, der nennt sich Life Coaching und findet im Bereich der Gesundheitswissenschaften statt und wird an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport angeboten. Und da habe ich auch ein dreieinhalbjähriges Studium hinter mir, das ich erst auch vor kurzem abgeschlossen habe. Zum Thema Bergcoaching bei mir jetzt persönlich auch auf meine Erfahrung, auf meine Arbeit als Bergsporttrainer zurückzuführen. Mhm. In den letzten 10 Jahren ist mir das Thema Stress sehr häufig in meinen Kursen begegnet. Das ist immer wieder ein Thema gewesen und auch verstärkt Thema geworden. Und ich habe gemerkt, dass die Leute sehr große Entspannung in der Natur erfahren, insbesondere in den Bergen. Und ich wurde auch gefragt, Mensch, Toni, wie können wir denn sowas kompensieren? Wie können wir sowas im Alltag halten? Und das Thema hat mich sehr interessiert, habe mich damit auch beschäftigt, habe dann auch eine Stressmanagement-Ausbildung gemacht, habe aber auch gesehen, dass es inhaltlich und von der Tiefe mir noch nicht gereicht hat. Und deswegen habe ich mich für das Studium entschieden. Und seitdem führe ich Klienten in die Berge, bin mit ihnen dort unterwegs und wir widmen uns gemeinsam spannenden Themen.
Schön, dann hast du deine Leidenschaft zu deinem Beruf gemacht.
Das kann man definitiv so sagen, ja.
Toni, es zieht ja viele Menschen in die Natur und in die Berge wandern. Was ist denn... Oder warum ist deiner Meinung nach Bergsport so gesund? Und wenn du willst, kannst du da gerne auch auf den physischen und psychischen Aspekt eingehen.
Nun gut, also Bergsport ist ja, oder Bergwandern würde ich jetzt das mal formulieren, ist grundsätzlich mal ein sportlich aktiver Lebensstil. Wir sind an der frischen Luft, wir bewegen uns draußen im Freien Bei den Bergen haben wir noch die Dimension der Höhe dazu. Wenn wir uns mal so die Struktur unserer Gesellschaft betrachten, dann können wir feststellen, dass inzwischen fast 80% der Menschen in Städte leben oder in einem urbanen Umfeld. Mhm. Und nur noch 20% wirklich in kleineren Lebensräumen. Und demzufolge kommt der Natur schon ein sehr wichtiger Faktor hinzu und wirkt auch dementsprechend auf uns. Sprich, die Form der psychischen und physischen Erholung und Ressourcenstärkung kann man da natürlich in besonderer Weise erfahren, insbesondere dann, wenn man eben feststellt, dass wir uns viel in städtlichen Lebensräumen aufhalten.
Kann man eigentlich auch etwas falsch machen beim Wandern? Ich denke da an Leistungsdruck und Vergleich und höher, schneller, weiter.
Ich glaube, es ist prinzipiell immer dann etwas falsch oder nicht richtig angewandt, wenn Überforderung eintritt. Im Sinne von Leistungsüberforderung, dass ich mich selbst überfordere oder dass von außen eine Leistungssteigerung oder eine gewisse Leistung an mich herangetragen wird, die ich nicht erfüllen kann. Dann wird es schon schwierig. Und das ist natürlich auch beim Bergwandern sicherlich der Fall, wenn ich die Länge der Tour falsch plane, sprich mich da vielleicht überschätze oder die Tour falsch einschätze, den Schwierigkeitsgrad der Bergwege falsch einschätze oder vielleicht in einem nicht gut trainierten Zustand mich plötzlich in den Bergen bewege. Das Thema wurde vom DAV schon auch thematisiert mit dem plötzlichen Herztod, der leider die häufigste Todesursache außerhalb von Bergsportunfällen ist. Und ist auch ein Bild unserer Gesellschaft natürlich. Im Leistungsdruck zu stehen, ständig leisten zu müssen, auf Hochtouren zu drehen, mit der Stimmung oder mit der Haltung bewegt man sich dann auch in die Berge. Auch hier ein schneller, höher, weiter. Und dann kann es schon mal passieren, dass dann das System einfach zusammenbricht.
Was genau ist denn achtsames Wandern? Für wen kommt es in Frage? Wie und wo geht das?
Also Achtsamkeit ist ja ein Begriff, der fast schon ein bisschen inflationär benutzt wird in unserer Gesellschaft. Alles ist achtsam, das Achtsame, angefangen vom achtsamen Tee trinken, bis was weiß ich wohin. Grundsätzlich, glaube ich, geht es beim achtsamen Bergwandern in Anführungszeichen um eine Reduktion, um eine Entschleunigung, um die Gedanken wieder zur Ruhe zu bringen und auch das körperliche System langsam an einen Rhythmus wieder zu gewöhnen oder anzupassen. Wir leben ja in einer sehr schnelllebigen Welt. Das heißt, wir sind überflutet von Informationen, von Verfügbarkeiten, ständig online. Und genau das ist das Gegenteil davon beim Bergwandern. Die Konzentration soll sich auf die uns umgebende Natur richten und auch die Gedanken sich in dem Hier und Jetzt bewegen, was ja Achtsamkeit in seiner Ursprünglichkeit auch bedeutet. Das Richten nach etwas, den Blick nach etwas richten und das wertfreie und neutrale Beobachten. Genau.
Und wo ist jetzt der Unterschied zum normalen Wandern hin zum achtsamen Wandern?
Ich habe natürlich die Möglichkeit, mit dem achtsamen Wandern gewisse Punkte noch zu verstärken, dass ich mich sehr bewusst auf die Umwelt und die Natur einlasse, dass ich zum Beispiel Momente oder Zeiträume der Stille verbringe, mich nicht unterhalte, mich auf mich, auf meinen Rhythmus konzentriere, auch die Gedanken, die da auftauchen, auch der Fokus vielleicht auf Rhythmus und Atmung zu legen und natürlich die Sensibilisierung der umgebenden Umwelt und Natur besonders beachte. Und das kann ich mit einigen Übungen oder Anleitungen sehr gut steuern und mich bewusst auch darauf einlassen.
Und du begleitest die Menschen hierbei in Gruppen?
Sowohl Gruppen als auch Einzelpersonen, je nachdem, was vielleicht auch gerade das Thema ist, ob das jetzt eine Teambuilding-Maßnahme ist, in Anführungszeichen, oder ein Klient, der mit einer Fragestellung oder einem Problem mit mir unterwegs ist. Genau.
Müssen die Teilnehmer bestimmte Voraussetzungen mitbringen, sprich schon wandererfahren sein, oder ist das für jedermann was Gutes?
Also prinzipiell kann natürlich jeder daran teilnehmen, den die Thematik interessiert, der offen ist und zugänglich ist und die Natur- und Bergwelt mal in einer anderen Form erleben möchte. Natürlich sind gewisse körperliche Voraussetzungen, sollten gegeben sein, dass ich im körperlichen zufriedenstellenden Zustand bin, um eine einfache Bergwanderung durchführen zu können. Das sollte natürlich schon möglich sein. Diese Bergwanderungen kann man natürlich auch von sehr einfachen Bergwanderungen mit wenig Höhenmetern gestalten. Das bietet sich natürlich insbesondere für Menschen mit wenig Bergerfahrung an. Und das liegt natürlich schon auch an dem Bergcoach, wie er so eine Wanderung gestaltet und anpasst. Ja.
Und wie ist das für die Wanderaffinen, die wirklich ganz viel wandern, ganz hoch wandern, ganz viel Erfahrung haben? Wo kann man die jetzt abholen?
Die Wanderaffinen haben natürlich, glaube ich, schon ein sehr gutes Handlungskonzept an der Hand. Deswegen machen sie ja auch oder gehen auch gerne wandern. Natürlich kann das ergänzend dazu nochmal eine ganz neue Erfahrung sein, mal in den Bergen mit einer Meditationsübung oder mit einer Achtsamkeitsübung unterwegs zu sein. Das kann sich nochmal die Dimension Berg in den Bewusstseinszustand erweitern. Muss aber nicht. Es gibt Leute, die können damit auch gar nichts anfangen. Auch Atmung ist auch etwas, mit dem man sehr bewusst arbeiten kann. Das kennt man aus anderen Bewegungspraktiken wie Yoga zum Beispiel oder stressreduzierende Maßnahmen wie Achtsamkeitsübungen von Jon Kabat-Zinn. Aber es kann eine Erfahrung sein, die auch für wanderaffine und schon sehr erfahrene Leute durchaus interessant sein kann.
Toni, du hast mit der Hochschule für Gesundheit und Sport eine Studie durchgeführt zur Stressreduktion durch Bergwandern. Magst du da mal drauf eingehen? Was kam bei raus?
Okay, also wie man sich vielleicht denken kann, hat Bergwandern natürlich sehr, sehr viele positive Effekte zutage gefördert. Die Studie wurde ja durchgeführt mit Menschen, die auch unter einer besonderen Stressbelastung stehen. Und man wollte in dieser Langzeitstudie nachweisen, ob Bergwandern positive Effekte auf die psychische und physische Zustände hat und auch Stressbelastung gesenkt werden konnte. Tatsächlich war es so, dass das Stresserleben sich im Laufe eines Jahres deutlich gesenkt hat bei den Teilnehmern. Auch physische Werte wie Blutdruck und Herzfrequenz haben sich in eine positive Richtung bewegt. Und insgesamt war das Empfinden, wir haben auch Tagebuchbefragungen bei den Teilnehmern durchgeführt und Interviews, um auch den Bereich der qualitativen Forschung abzudecken. Und da haben wir sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen, was das Erlebnis Bergwandern innerhalb eines Jahres mit den Teilnehmern gemacht hat.
Hat sich denn bei den Teilnehmern nur durch das Wandern etwas verändert oder haben die auch an ihren allgemeinen Lebensumständen was geändert, sprich vielleicht einen Job gewechselt, der ihnen nicht mehr gefallen hat oder eine Beziehung beendet, die ihnen nicht mehr gut getan hat? Also kann man das jetzt nur aufs Wandern zurückführen?
Ich glaube, das würde ein bisschen zu weit führen, wenn man sagt, das kann man nur aufs Wandern zurückführen. Ich glaube, das Wandern als Gesamterlebnis, um Dinge zu reflektieren, neu zu denken, auch mit dem nötigen Abstand zum Alltag in einer anderen Umwelt, Dinge zu betrachten, regen einfach zum Anregen an, zum Nachdenken an. und können natürlich Entscheidungen herbeirufen. Ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass circa die Hälfte der teilnehmenden Probanden ihren Lebensstil verändert haben, was den Bereich Bergwandern und Aufenthalt in der Natur betrifft. Denn ich bin nämlich noch ein Teil mit einem Teil der Probanden jeden Monat in den Bergen unterwegs. Wir haben jetzt eine eigene Gruppe gebildet und es ist wirklich sehr schön zu erleben, was sich da bei den Teilnehmern tut. Das jetzt mal außerhalb des Forschungsprojekts zu sehen, weil es auch nicht Teil des Forschungsprojekts mehr war. Aber ich sehe natürlich schon und in den persönlichen Gesprächen, was sich bei den jeweiligen Menschen tut in ihrem Leben. Und Bergwandern ist mit Sicherheit ein Teil, der Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit, auch Kraft verleiht in Entscheidungen, die dazu bewegen können, sein Leben auch, sage ich mal, zu überprüfen.
Magst du einen kleinen Ausschnitt geben, wie so ein Tag aussieht? Achtsames Wandern?
Gerne, ja. Der Wandertag beginnt schon am Parkplatz. Dort mache ich in der Regel eine kleine Aufwärmübung, Warm-up. Das ist eine Atemübung, um mal im Hier und Jetzt anzukommen, auch um das Kreislaufsystem, Herz-Kreislauf-System ein bisschen anzuregen, wenn man frisch aus dem Zug oder aus dem Auto kommt. Wenn ich mit einer Gruppe unterwegs bin, dann habe ich das sehr gerne, wenn ich am Anfang die Personen in Zweiergruppen einteile und so ein bisschen die Achtsamkeit auf das Thema Kommunikation lenke. Das ist nämlich auch nicht so einfach, aktives Zuhören, mal jemand anders bewusst zuzuhören und auch die Sender- und Empfängerbotschaften mal ein bisschen auseinander zu dividieren. Das schaut folgendermaßen aus. Der eine erzählt von sich, nach Möglichkeit vielleicht einen positiven Wochenrückblick, was ist alles Schönes passiert, was macht er? Und der eine Partner hört zu, stellt gegebenenfalls vertiefende Fragen. Und nach einer gewissen Zeit wird gewechselt und dann erzählt der andere. Das hat den Vorteil, dass wir zum einen langsam loslaufen, um das Herz-Kreislauf-System gemäßigt in Schwung zu bekommen. Immer dann, wenn man spricht und merkt, man kommt außer Atem, dann ist man zu schnell. Mhm. Und den anderen Vorteil hat es natürlich die soziale Komponente, dass die Menschen einfach auf einem natürlichen Weg eine Möglichkeit haben, sich über ein Gespräch einfach näher kennenzulernen. Nach so circa 20 bis 30 Minuten erfolgt dann die erste Pause. Wir trinken einen Schluck, zu warme Kleidung wird gegebenenfalls ausgezogen. Und meistens ist es auch dann so, dass ich bei vernünftiger Wegwahl oder Routenwahl der Weg auch ein bisschen aufsteigt, ein bisschen enger wird und da bietet sich dann meine Lieblingsübung an. Das ist die Übung Schweigen und Stille. Da gehen die Teilnehmer in einem Abstand von circa 10 Meter voneinander entfernt, alleine. Ich gehe voraus, gebe den Rhythmus vor. Und sie gehen dann wirklich geraume Zeit für sich alleine in der Natur und beobachten mal ihren Rhythmus, ihre Umgebung. Und diese Übung gefällt mir sehr gut, weil wir das einfach nicht mehr gewohnt sind. Dass wir mal nicht reden, dass wir keine Informationen haben. Und ich merke auch, dass die ganz, ganz gut bei den Teilnehmern ankommt. Das ist oftmals ein großer Genuss. Man muss es zeitlich auch ein bisschen steuern, dass man die Teilnehmer nicht überfordert, weil es ist tatsächlich so, dass man dass so gerade so einfache, aber ungewohnte Dinge manchmal auch schwerfallen können. Deswegen steigere ich den Rhythmus von Wanderung zu Wanderung, wenn es die gleichen Teilnehmer sind. Aber das ist eine wunderschöne Übung. Und da passieren auch erstaunliche Sachen. Also ich hatte mal beim Forschungsprojekt, bei einer Wanderung beim Forschungsprojekt, gingen wir so im Abstand und plötzlich saß ein meditierender Inder im Wald. Wir sind staunend vorbeigelaufen und es war natürlich auch ein sehr erhabenes Bild, diesen meditierenden Mann im Wald sitzen zu sehen am Berg. Yeah. Und danach wurde ich dann auch gefragt, komm Toni, du hast doch den da bestellt, der war doch da extra gesessen, um es das nochmal zu verdeutlichen. Und dem war natürlich nicht so, aber wir konnten uns da, es war ein schönes Bild, das zu sehen und hat auch nochmal die Übungen vielleicht ein bisschen mehr verdeutlicht. Mhm. Ja, und wenn wir dann die Übung abgeschlossen haben, dann ist es ja auch meistens so von der Wegführung, dass dann der Gipfel nicht weit entfernt liegt und das ist immer wieder schön, oben Pause zu machen, auch mal sich zu erholen. Der Körper ist ja auch schon in einer gewissen Müdigkeit dann auch nach dem Aufstieg. Und dann so kurz danach versuche ich immer noch einen schönen Platz zu finden, der für die Teilnehmer zuallererst mal Ruhe bedeutet, wo sich vielleicht keine Menschen aufhalten in näherer Umgebung, wo man nochmal die Zeit und die Kraft findet, nochmal in sich zu gehen. Da bietet sich natürlich oftmals eine schöne Atemübung an, um sich nochmal in dem Hier und Jetzt wiederzufinden. Und gerade wenn der Körper ein bisschen müde ist, dann wird der Geist auch ein bisschen offener und man merkt so, das Gedankenkarussell, in dem man sich immer bewegt, reduziert sich dann auch meistens. Es kommt von alleine und wenn man dann noch so eine verstärkende Übung mit einbaut, dann wirkt es oft sehr, sehr kraftvoll. Im Abstieg dann kehrt meistens eher Ruhe ein, die Gespräche werden geringer und man merkt so, die Menschen sind mit sich selbst beschäftigt. Und wenn ich unten angekommen bin, mache ich meistens noch eine kleine Cool-Down-Übung, damit sich der Muskelkater am nächsten Tag in Grenzen hält. Mhm. Aber natürlich nochmal so reflektierend, zurückblickend auf den Tag, was war schön, was hat mir gefallen. Und ich bitte auch die Teilnehmer, sich dann das Bild auch ein bisschen einzuprägen, um vielleicht die Möglichkeit zu haben, im Alltag, wenn vielleicht mal wieder eine besonders stressige Situation auftaucht, sich das mal wieder hervorzuholen, das Bild, das schöne Erlebnis zu haben, sich da auch gedanklich wieder entspannen zu können und vielleicht die Vorfreude erzeugen für die nächste Wanderung. Genau.
Klingt super entspannt. Schön. Toni, möchtest du noch was loswerden?
Loswerden im Sinne nicht. Ich würde mir wünschen, wenn wir mit unserem Gespräch hier und auch mit der Kampagne über den DAV, wenn wir die Menschen dazu animieren könnten, sich in den Bergen zu bewegen, eben auch mal in einer anderen Form und dem Leistungsgedanken wegzukommen, die Ruhe und die Kraft zu genießen. Vielleicht würde ich ganz gern nochmal den japanischen Wissenschaftler, den Miyazaki, etwas zitieren, der diese wunderbare Naturtherapie Waldbaden erforscht hat in den letzten 15 Jahren. Und zwar sehr ausgiebig mit sehr hohen Forschungsbudgets von der japanischen Regierung. Das fand ich sehr interessant. Und der nochmal darauf hingewiesen hat, dass wir uns eigentlich erst seit den letzten 200 Jahren in einer nicht mehr natürlichen Welt bewegen, dass aber unsere Genetik zu 99,9% noch in dieser natürlichen Umwelt funktioniert und anspricht. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil genau das auch mein Empfinden ist und auch ich das immer wieder erlebe von Menschen, die aus der Stadt rauskommen und sich wieder in der Natur bewegen, dass sie plötzlich, oder was heißt plötzlich, dass eben ein Zugang offen wird, der ganz selbstverständlich und natürlich ist. Und ich finde, wenn man von einer Medizin sprechen kann, dann ist Natur eine einfache Medizin, eine heilsame Medizin, die in der Regel immer wirkt.
Ja, das hast du schön gesagt. Da gebe ich dir recht. Das waren doch jetzt schöne abschließende Worte. Wenn von deiner Seite es nichts mehr gibt, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch.
Ich danke dir auch, Julie. Super. Wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
Wünsche ich dir auch, Toni. Bis dann. Ciao.
Und habt ihr Lust bekommen auf einen entspannenden Tag in den Bergen, weit weg vom Alltag? Tourentipps und ein paar Anregungen für eure ganz persönliche achtsame Wanderung findet ihr unter alpenverein.de/spüre-mit-UE-dich-selbst. Das war's dann auch schon wieder für heute. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin bleibt gesund, tschüss und auf Wiederhören.
Der Berg-Podcast.